Mannschaft auf Jule Brandt, die da auf die rechte Seite auf Sarah Däbritz, die so eine unglückliche Saison bei Olympique Lyon gespielt hatte. Immer nur Ersatz, kaum eingewechselt. Sie kommt mit sehr, sehr wenig Spielpraxis hier in den DFB-Kader. Und apropos DFB-Kader, wir gucken mal auf den Bundestrainer. Ja, zufrieden.
Zufrieden kann er sein. 4:0 weiter die Führung in der 72. Minute. Und jetzt geht's aber erstmal zurück bei den deutschen Frauen. Kathi Hendrich dann mit einem Befreiungsschlag raus. Gibt jetzt so ein paar intensivere Zweikampfduelle da rund um die Mittellinie und dann den Freistoß für die Niederländerin, weil Sarah Däbritz sich da ein bisschen zu robust eingesetzt hat. Nichts Böses, deswegen ganz normaler Freistoßpfiff und der Ball bei den Niederländerinnen. Sherida Spitze, die Kapitänin, die diesen Freistoß ausgeführt hat, aber auch erstmal wieder der Ball zurück bei den Niederländerinnen bis zur eigenen Torfrau, bis zu Lise Kopp. Und dann der nächste Fehlpass bei den Niederländerinnen. Jetzt könnte es schnell gehen bei den deutschen Frauen über die rechte Seite mit Linda Dallmann, 10 Meter drin in der gegnerischen Hälfte, auf Jule Brandt, jetzt rechts schon am Strafraum dran, gegen im 1 gegen 1. Brandt legt sich den Ball nochmal Richtung Grundlinie und dann mit dem Flankenball, ist aber ein bisschen zu weit. Aber dort auf der linken Seite kommt dann Sarah Däbritz an den Ball und kann die Kugel retten, bevor sie in Seiten ausgeht. Aber dann der Ballverlust dort und deswegen vielleicht die Gelegenheit für die Niederländerin mit einem schnellen Gegenstoß. Aber auch das geht sehr, sehr langsam bei den Orangefrauen.
Wollte ich gerade sagen, schnell geht anders. Ne? Also da schütteln wir hier oben den Kopf, weil wir eigentlich wissen, die Niederländerinnen haben so schnelle Spielerinnen. Okay, Mie Dehmer und Berenstein sind verletzt zu Hause, aber auch die anderen sind doch nicht gerade die langsamsten auf der europäischen Fußballbühne der Frauen. Jackie Grunen versucht es da jetzt nochmal. Schöner Steckpass da in den Strafraum hinein. Die deutsche Mannschaft formiert die Niederländerinnen da auf der linken Seite im Strafraum drin und jetzt ist mal rustikal Jule Brandt da von hinten Richtung Ball gegangen. Da hat sie Glück gehabt, dass da mehr Ball im Spiel war als Bein der Gegenspielerin. Und am Ende klärt dann Rebecca Knaack und sie spricht jetzt nochmal, genauer gesagt spricht die deutsche Torhüterin Ann-Kathrin Berger mit ihr und erklärt ihr nochmal, wie sie da zu stehen hat. Jetzt haben wir 29 Minuten in der zweiten Halbzeit schon rum, macht dann in der Summe 74 in diesem Spiel. Oder man könnte auch sagen, die Schlussviertelstunde beginnt jetzt gleich. Und völlig losgelöst würden wir schon gern noch einmal Mecha Tom hören. Aber jetzt haben die Niederländerinnen erstmal den Eckball über Spitze in die Mitte hinein. Kopfballmöglichkeit abgewehrt von der deutschen Mannschaft. Und an der Nachschuss, der eine sichere Beute wird für Ann-Kathrin Berger. Nach 75 Minuten zum dritten Mal den Ball in den Händen. Das sagt viel aus über diese Partie. Weiter Abschlag auf die linke Seite auf Giovanna Hoffmann. Die versucht da in die Mitte Selina Cerci ins Spiel zu bringen. Die kommt aber nicht an den Ball. Hoffmann ist aber nachgesetzt. Kommt doch mal an den Ball heran. Aber schon vorher abgepfiffen. Handspiel der Bremer Hafnerin, die hier ein Heimspiel hat und das mit großer Freude absolviert. Freistoß für Lise Kopp, die niederländische Torhüterin.
Und auch die Frau, von der Giovanna Hoffmann den Ball eben bekommen hat, Selina Cerci, hat eine Bremer Vergangenheit, denn die Selina Cerci hat in Bremen beim SV Werder hier ihr Bundesliga-Debüt gegeben und von 2018 bis 2020 hier im grün-weißen Trikot gespielt. Also auch für sie ein sehr, sehr besonderer Auftritt hier. Sie ja eingewechselt und wird sehr froh sein, dass sie hier sich nochmal vor dem Bremer Publikum zeigen kann. Kommt in dieser Zeit, in der sie, seitdem sie eingewechselt ist, über die linke Seite. Und auf der Seite, da kommen die Niederländerinnen jetzt, auf der rechten Angriffsseite der Niederländerinnen, sind schon am deutschen Strafraum, aber dann ist Sarah Däbritz dazwischen und klärt diesen Ball einmal auf Selina Cerci. Alles so 20 Meter vor dem deutschen Tor. Jetzt geht's wieder zurück in den deutschen Strafraum zu Ann-Kathrin Berger. Die verteilt den Ball ganz souverän rechts raus auf Julia Gwinn, die wieder zurückspielt auf Kathrin Hendrich am Strafraum. Und dann beginnt der gemächliche Aufbau. Also der ganz große Druck, der ganz große Dampf ist hier raus aus dieser Partie. 75 Minuten sind gespielt, 4:0 weiter. Die Führung für die deutschen Frauen, die machen jetzt nicht mehr allzu viel, versuchen da mit schnellen Gegenangriffen nochmal vielleicht zu der einen oder anderen gefährlichen Situation zu kommen. Jetzt mit Linda Dallmann, die mal wieder das Tempo anzieht, 30 Meter vor dem Tor, zentrale Position. Hoffmann verteilt den Ball auf rechts, aber da kommt dann Jule Brandt nicht dran. Aber dann bekommen die deutschen Frauen dort den Ball nochmal geschenkt durch einen Fehlpass der Niederländerin und Hoffmann, Giovanna Hoffmann, das hätte ihre Situation werden können, hatte da eigentlich ganz, ganz viel Zeit und schließt völlig überhastet ab aus ca. 20 Metern und dann geht der Ball deutlich über das Tor. Da war mehr drin.
Carlotta Wamser steht bereit, die Spielerin von Eintracht Frankfurt, die eigentlich Stürmerin gelernt hat. aber weil sie es im Verein auch gespielt hat, jetzt in der Nationalmannschaft auf der Außenverteidigerposition spielen soll, sind wir mal gespannt, ob sie da auch heute zum Zuge kommt im Sturm. Da sind die Plätze ja gut belegt, aber das ist möglicherweise eine Chance für Carlotta Wamser, noch in den EM-Kader zu rutschen, die eine sehr gute Saison für den Tabellendritten der Frauenbundesliga für Eintracht Frankfurt gespielt hat. Ja, auch bei den Männern, die Eintracht Tabellendritter, Bayern München, Männer wie Frauen ganz vorne. So soll der Satz eigentlich in der richtigen Reihenfolge lauten. Linda Dahlmann hat den Ball 2-3 Meter hinter der Mittellinie auf der Rechtsaußenposition zurückgespielt auf Katrin Hendrich. Die legt quer auf Rebecca Knaack. Also die deutsche Mannschaft führt 4-0, die kontrolliert das Spiel. Und ich würde mal sagen, Hendrik, die Niederländerinnen sind dabei. Aber so richtig mitspielen tun die nicht.
Nee, und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch der Bundestrainer Christian Wück vielleicht wünschen würde, dass die Niederländerin die deutsche Mannschaft ein bisschen mehr fordern würde. Denn ich könnte mir vorstellen, bei der Europameisterschaft, da wird die deutsche Mannschaft auch in der Defensive dann von den Polinnen, von den Däninnen und auch von den Schwedinnen ja stärker gefordert, als sie das heute wird. Das ist jedenfalls sehr, sehr einfach bisher zu verteidigen, da diese niederländischen Angriffe. Jetzt die deutschen Frauen im Angriff. Da sind sie in der zentralen Position, 30 Meter vor dem Tor, rechts rausgegeben auf die Spur von Jule Brandt, die dort im 1 gegen 1 ist. Und da setzt sich dann aber ihre Gegenspielerin Dominik Janssen durch, kann diesen Ball für die Niederländerin erobern. Dort gefährlicher Querpass vorm eigenen 16er. Das lernst du eigentlich in der F-Jugend, dass du das nicht machst bei den Niederländerinnen. Und da haben sie Glück, dass da die deutschen Frauen nicht dazwischen grätschen können. Also sehr, sehr risikobehaftet dieser Querpass dort von den Niederländerinnen. Glück gehabt in dem Fall. Und sie bleiben weiter im Ballbesitz in zentraler Position. 5 Meter in der gegnerischen Hälfte drin. Dann versuchen sie es mal dort mit einem Steilpass einmal durch die deutsche Verteidigung durch. Da war es Jackie Grunen, die vorne Chastity Grant gesehen hat. Aber dieser Ball dann zu steil, zu schnell. Da kam Chastity Grant nicht mehr dran in dieser 78. Minute beim Spielstand von 4-0.
Und Carlotta Wamser richtet sich nochmal die Frisur. Der Ball, seit sie da bereit steht, eingewechselt zu werden, nicht mehr im Aus- oder in einer Freistoßposition. Denn die deutsche Mannschaft kommt jetzt über die ebenfalls eingewechselte Katrin Hendrich, über die linke Seite, über Linda Dahlmann, möglicherweise eine Kandidatin als Spielerin des Spiels. So eine Auszeichnung gibt es ja in der Nations League, gibt es die, glaube ich. Wir werden das sehen, ob sie diesen Pokal dann am Ende bekommt. Jetzt verliert aber erst einmal die eingewechselte Selina Cerci den Ball. Sie macht da auch so eine Handbewegung auf dem Boden sitzend wie A-Schiri. Nee, ist aber nicht A-Schiri, sondern war einfach mal Ball verloren. Aber wenn wir das mal mit dem Autofahren vergleichen, ich würde sagen, die Niederländerinnen stottern sich irgendwie im zweiten Gang Richtung Tor. Aber jetzt haben sie mal den vierten Gang eingelegt auf der rechten Seite. Flanke da in die Mitte. Aber das war der Leerlauf, denn da steht überhaupt keine der ganz in Blau gekleideten Niederländerin. Vielleicht irritiert die das auch, dass die ganz in Blau spielen und nichts mit Oranje.
Nicht gewohnt. Und jetzt die deutschen Frauen über die rechte Seite. Schöner Pass da von Hoffmann auf Brandt. Am Strafraum dran. Auf der linken Seite ist Dahlmann ganz alleine. Immer noch ist es Brandt am Strafraum und zieht dann selber ab. Bleibt dann da aber hängen. Da hat sie den Querpass verpasst. Aber sie kriegt die zweite Chance. Nochmal die Gelegenheit für Jule Brandt. Zieht nochmal ab. Macht's nochmal alleine. Wieder hängen geblieben. In dem Fall gibt's aber immerhin den Eckball. Aber da hat sie Linda Dahlmann auf der linken Seite dort verpasst. Und jetzt kommt es dann auch zum Wechsel bei den deutschen Frauen. Carlotta Wamser kommt dann tatsächlich heute zu ihrem Bundesliga-Debüt, sage ich schon, zu ihrem Nationalmannschaftsdebüt, zum Debüt im DFB-Trikot. Und für sie geht die deutsche Kapitänin vom Platz. Julia Gwin hat für heute Feierabend und ein ganz besonderer Moment jetzt in dieser 80. Minute für Carlotta Wamser. Zum ersten Mal mit dem Adler auf der Brust auf dem Platz.
Carlotta Wamser, die 21 Jahre alt erst ist, eine ganz junge Spielerin also, die sich jetzt aber auch erstmal nach vorne orientiert. Was soll ich denn rechts verteidigen, wenn ich vielleicht ein Türchen machen kann? Schließlich habe ich doch Stürmerin gelernt, wird sie sich da denken. Eckball von der rechten Seite. Sarah Däbretz übernimmt das mit dem linken Fuß. Weit über den Fünfer hinausgeschlagen. Kopfball gehalten! No nochmal eine gute Chance. Und es war Selina Cerci, die den Kopfball da abgab. Aber Lise Kopp, die große Schwierigkeiten nach Eckbällen hatte, die auf die Torlinie kamen, die ist, wenn sie auf der Torlinie parieren kann, heute dann doch eine ganz okaye Torfrau. 4:0 führt die deutsche Mannschaft. 10 Minuten haben wir noch zu spielen. Dallmann, Schüller, Linder in Halbzeit 1. Lea Schüller gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem 4:0. Bei über 30.000 Zuschauern im Bremer Weserstadion. Tolle Atmosphäre. Aber irgendwie warten die jetzt schon seit der 48. Minute noch einmal Major Tom und die Torhymne völlig losgelöst zu hören. Vielleicht gelingt das der deutschen Mannschaft nochmal einzig. Das Spiel ist jetzt nicht mehr ganz so, wie es die ganzen anderen Minuten war. Liegt natürlich auch daran, dass hier über 80 Minuten gespielt sind, bei auch hier in Bremen früh sommerlichen Temperaturen.
18 Grad haben wir immer noch am späten Freitagabend. Jetzt kommen die Niederländerinnen dann nochmal über die rechte Seite mit Chastity Grant. Die versucht es dann nochmal mit einem Abschluss, aber auch bei dem muss die deutsche Torfrau muss Ann-Kathrin Berger nicht aktiv werden, denn dieser Ball geht dann doch ein ganzes Stück am Kasten vorbei. Gibt also den Abstoß vom Gehäuse der deutschen Mannschaft. Nee, alles gut. Da steht jetzt die deutsche Torhüterin Ann-Kathrin Berger und spielt den Ball flach raus. Dann vielleicht die Gelegenheit, durch ein schnelles Spiel dort Giovanna Hoffmann vorne einzusetzen, kommt aber nicht dran. Und so geht das Spiel neu los, hinten in der Abwehr der Niederländerin.
Weiter Schlag nach vorne Richtung Strafraum der deutschen Mannschaft. Kathi Henrich läuft da ihre Gegenspielerin an. Das ist Danielle van de Donk, auch sie wie Kathi Henrich eingewechselt worden. Aber sie kommt nicht an der noch Wolfsburgerin vorbei. Ball ins Seiten ausgelenkt, deswegen Einwurf für die Niederlande. Auch Dominik Janssen, die da jetzt gegen zwei rangehen muss. Das ist irgendwie nix heute, was da in dem blassblauen Trikot, in dem die Niederländerinnen heute mit blassblauer Hose und ebenso blassblauen Stutzen spielen. Das ist nix, was sie da zeigen.
Auch das Spiel ist Burmann.
Das Spiel ist blass von den Niederländerinnen.
Ja, genau.
Ja, aber unser Spiel ist gut, oder?
Ja.
Das macht vielleicht auch die Trikotfarbe, die so richtig Spaß macht, hier bei der deutschen Mannschaft zuzuschauen. Die Niederländerinnen nähern sich jetzt so langsam dem deutschen Tor. Aber auch Danielle van de Donk, Mensch, was man vor Augen hat, was diese Spielerinnen alles können aus den Niederlanden, ist nicht so richtig drin. Romé Leuchter geht jetzt aus dem Spiel heraus. Katja Snojis kommt in das Spiel hinein. Wir haben die Namen geübt, aber ich glaube, das war ein Fehlschuss, was mir da gerade passiert ist. Aber sie kommt auf jeden Fall in das Spiel hinein und es geht jetzt weiter mit Freistoß für die Niederländerinnen.
Und das so 12, 13 Meter in der gegnerischen Hälfte, halb linke Seite, aber entsteht keine Gefahr für das deutsche Tor daraus, denn es geht bei den Niederländerinnen erstmal zurück. Aber jetzt vielleicht die Gelegenheit mit Wieke Kaptein auf der linken Seite, versucht es da mit einer Flanke, aber vorher einmal mehr die Fahne der Assistentin oben und das bedeutet Abseitsposition, in dem Fall gewunken und so gibt es den Freistoß für die deutschen Frauen. Ja, der ganz große Schwung ist aus dieser Partie raus. Es ist klar, wie diese Partie ausgeht. In dieser 84. Minute steht ja weiter 4:0 und das 4:0 war ja schon in der 48. Minute gefallen. Die deutschen Frauen müssen nicht mehr, die niederländischen Frauen, sie können nicht mehr. Sie konnten von Anfang an nicht im heutigen Spiel, aber jetzt haben sie vielleicht nochmal die Gelegenheit, weil Gewinn da im Mittelfeld, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Aber dann ein Foul von der deutschen Mannschaft und Wieke Kaptein, die Niederländerin, liegt da am Boden, gibt also den Freistoß. Ja, Selina Cerci hatte dort zwar zunächst den Ball gespielt, aber dann das Bein so ein bisschen nachgezogen und dann ihre Gegnerin dort auch am Fuß getroffen. Deswegen dieser Freistoß. Der hat aber nichts eingebracht. Im Gegenteil, die deutschen Frauen schnell an den Ball gekommen, könnten dort über die linke Seite vielleicht gefährlich werden. Aber Linda Dallmann trabt dann auch nur noch so ein bisschen hinterher, hinter Sherida Spitze. Und die kann den Ball zurück zu ihrer Torhüterin spielen, zu Lise Kopp. Neuaufbau bei den Niederländerinnen und jetzt haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Bild hier im Stadion. Das hatten wir schon einmal, Martina.
Genau, es gehen wieder die Lichter der Handys an, die werden geschwenkt. Das macht man ja nur, wenn man Freude hat oder wenn man jemanden den rechten Weg weisen will. Aber die machen das heute aus Freude, weil sie einfach, Frauenfußballpublikum ist ein Familienpublikum, sehr viel Spaß haben an dem, was sie tun. Und ich habe eben Spaß gehabt. Vor uns, wir sitzen in einer Kabine, noch zwei Reihen Reporterplätze und dann sehe ich einen Herrn, der trägt ein Trikot Podolski hinten drauf. Das haben wir im Frauenfußball vor ein paar Jahren noch nicht gesehen, dass Männer mit mit ihrem Männernationaltrikot zu einem Frauenländerspiel kommen. Und ich würde mal sagen, das ist ein Bild, was mich persönlich heute auf den Rängen sehr, sehr freut.
Und jetzt gibt's noch mal vielleicht eine gefährliche Situation vor dem deutschen Tor, denn es gibt einen Freistoß für die Niederländerin. Und zwar war dort Katrin Hendrich ein bisschen zu forsch am Werk. Und zwar direkt vor dem 16er und hat dort ihre Gegenspielerin von den Beinen geholt. Also das war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Direkt, wie gesagt, vor dem 16er, rechte Seite. Also möglicherweise hätte das auch ein Elfmeter sein können. Aber die Schiedsrichterin hat dort auf Freistoß entschieden. Also, wie gesagt, direkt quasi an der Linie, rechte Seite. Und da stellt sich jetzt auch eine breite Mauer der deutschen Frauen auf. Und Vollversammlung im deutschen Strafraum. Vielleicht nochmal die Gelegenheit für die Niederländerinnen, hier in der 87. Minute zu einem Ehrentreffer zu kommen. Wobei, das muss man auch sagen, richtig verdient wäre er eigentlich nicht. Und jetzt dieser Freistoß, Martina.
Sherida Spitze, die europäische Rekordnationalspielerin, heute 242. Einsatz, ist da bereit mit dem rechten Fuß an der Mauer vorbei. Nein, in die Mauer hinein. Und das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, Mensch, das trainiert er doch. Es wird immer so viel Trara um einen Freistoß gemacht und dann wird der so lustlos in die Mauer gelöffelt mit so einer guten Schussposition. Das ist sinnbildlich für das, was die Niederländerinnen hier heute zeigen. Eckball von der rechten Seite beziehungsweise Freistoß, denn er liegt nicht auf dem Viertelkreis. Sherida Spitze wird den nochmal reingeben, vom Tor wegdrehen. Die Möglichkeit des Schusses. Wow, und wenn wir sagen, eine tolle Chance, geht 4 Meter am Tor vorbei, dann wissen wir genau, was heute mit den Niederländerinnen los ist.
Nämlich gar nichts.
Aber mal gar nichts, gar nichts. Ja. Und die deutsche Mannschaft, wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt, aber wir haben schon oft bei diesen Spielen in, ja, ich sag mal, im vergangenen halben Jahr gesessen, wo wir gesagt haben, boah, warum macht ihr das nicht mal über 90 Minuten? Heute tun sie es. Sie führen zwar schon seit der 48. Minute mit 4:0, aber auch durch Wechsel ist so ein bisschen Spielfluss rausgekommen. Aber mit Cerci und Hoffmann, zwei Stürmerinnen, die natürlich auch dem Trainer zeigen wollen, mit uns kannst du rechnen, wenn du zur EM fährst. Die haben das immer noch mal wieder versucht, wenngleich sie jetzt auch per Hackentrick von Jule Brandt. Die steht für mich heute so ein bisschen neben ihren Fußballschuhen. Das ist nicht das Spiel der Jule Brandt gewesen, den Ball verloren haben. Aber sie haben sich schon wieder erkämpft. Auch das zeigt, und das klingt abgedroschen, aber es ist einfach so, deutsche Frauenfußballnationalmannschaften haben sich bei großen Turnieren immer super präsentiert, wenn der Teamgeist gut war. Und der Elefant, der im Raum stand, durch die Kommunikationspannen, wie das die Frankfurter Stürmerin Laura Freigang am Montag gesagt hat, der ist weg, der ist raus aus diesem Team. Und wir haben überlegt, ob er nur raus ist, weil sie es gesagt haben, dass er raus ist. Aber Hendrik, ich habe den Eindruck, den haben sie echt wieder in den Zoo gebracht.
Absolut. Nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu spüren vor allem. Jetzt in dieser 89. Minute gibt es nochmal eine gelbe Karte für eine Spielerin der Niederlande. Katja Snoeys war es. Gerade erst eingewechselt, hat sich da einmal im Mittelfeld die gelbe Karte abgeholt. War da ein bisschen zu hart bei der Sache. Und deswegen Freistoß für die deutschen Frauen. Aber auch daraus entsteht keine Gefahr mehr. Vielleicht nochmal eine Kontergelegenheit für die Niederländerinnen. Chastity Grant sichert da den Ball. Und dann können sie nochmal auf die rechte Seite dort verteilen, die Niederländerinnen. Und dann ist aber gleich wieder eine deutsche Frau dabei. Entsteht zunächst keine Gefahr. Fahrt raus, aber vielleicht nochmal die Gelegenheit, der Flankenball aus dem Halbfeld auf einen deutschen Kopf, erstmal das Ding wieder raus aus dem eigenen Strafraum. Also auch diese Flankenbälle aus dem Halbfeld, natürlich sehr, sehr uninspiriert bei den Niederländerinnen. Man hat das Gefühl, sie wissen überhaupt nicht, sie haben überhaupt keine Ahnung, wie man hier mal ein Tor erzielen könnte. Das ist doch insgesamt sehr, sehr harmlos, sehr, sehr enttäuschend aus Sicht der Niederländerin. Nochmal so ein Diagonalball vorne auf Chastity Grant am deutschen Strafraum. Nochmal nach vorne gelegt, dort ist Danielle van de Donk, auch sie eingewechselt. Aber dann ist sie da, die deutsche Torhüterin Ann-Kathrin Berger, kommt im richtigen Moment raus und greift sich auch diesen Ball. War jetzt nicht wirklich gefährlich, aber sie zeigt, dass sie da ist, zeigt, dass sie wach ist. Auch kurz vor Schluss in dieser 90. Minute. Und auch das ein gutes Zeichen, dass die deutschen Frauen eben dieses Spiel wirklich bis zum Ende, aber mit kompletter Konzentration angehen.
Jetzt sind wir auch noch mal gespannt, was das rumänische Schiedsrichterinnengespann als Nachspielzeit anzeigt. 4 Minuten, jawohl. Wollte ich gerade sagen, 4 Minuten wird sie anzeigen. 4 Minuten bekommen wir Nachschlag und Deutschland, Deutschland rufe. Das heißt, die Zuschauenden, über 30.000 sind es hier im Stadion, die würden schon gern noch ein Türchen sehen. Es geht auch noch keiner früher. Warum soll man auch früher gehen? Es steht 4:0. Man möchte die Mannschaft siegen sehen. Das klappt. man möchte auch mit der Mannschaft feiern. Das wird nach dem Schlusspfiff doch sicherlich machbar sein. Die Niederländerinnen kommen jetzt nochmal über die rechte Seite, sind da schon im Strafraum drin. Und dann kommt Ann-Kathrin Berger nicht an den Ball heran, wird da auch nochmal von einer Mitspielerin gestört. Und jetzt liegt sie da am Boden, die deutsche Torhüterin. Ah, nee, nicht jetzt auch noch zum Schluss so eine mögliche Verletzung. Die rammt da mit Carlotta Wamser zusammen. Die hat ein bisschen Wumms, die Carlotta Wamser, das muss man fairerweise sagen. Und jetzt muss da Ann-Kathrin Berger behandelt werden. Oh, in der Nachspielzeit jetzt nochmal eine Verletzung. Das wäre jetzt nicht nur bitter, das wäre richtig blöd. Und sie greift sich da an ihren rechten Fuß, die Ann-Kathrin Berger, verzieht da auch das Gesicht. Nicht ganz so glückliche Miene, auch gerade bei Bundestrainer Christian Wück. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön im Stadion. Wunderschönes Ambiente, tolles Stadion. Debüt der deutschen Frauen im Weserstadion. Schönes Wetter. Ein Fußballabend kann eigentlich nicht besser sein, Hendrik.
Absolut. Und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass sich dort die deutsche Schlussfrau Ann-Kathrin Berger nicht schlimmer verletzt hat nach diesem Ball der Niederländerinnen in den Strafraum rein von der rechten Seite. Da kam Berger raus und wollte diesen Ball klären, aber auch Carlotta Wamser bei ihrem Debüt heute im Nationaltrikot wollte dort diesen Ball spielen und beide haben nur den Blick für den Ball und krachen dann da am 5-Meter-Raum zusammen und da hat sich dann Ann-Kathrin Berger ein bisschen stärker wehgetan, aber sie steht wieder, kann weitermachen und das natürlich ein gutes Zeichen, verzieht noch so ein bisschen das Gesicht, aber wird diesen Abstoß dann gleich ausführen in der Nachspielzeit und deswegen gerade auch dieser aufmunternde Applaus der gut 30.000 Zuschauer hier im Bremer Weserstadion. Das will natürlich keiner sehen, dass sich die deutsche Schlussfrau hier kurz vor Schluss möglicherweise noch schlimmer verletzt.
Und das beim Spielstand von 4:0 für die deutsche Mannschaft. Ball erkämpft von Jule Brandt in der eigenen Hälfte, dreht sich da nochmal um die eigene Achse, spielt zurück auf Katrin Hendrich, quergelegt auf Linda Dahlmann. Wir beide haben uns festgelegt, deutsche Spielerin des Spiels, überhaupt die Spielerin des Spiels, Linda Dahlmann. Tolles Spiel der Münchner Mittelfeldspielerin. 1:0 gemacht in der 9. Minute, ein Tor aufgelegt, immer präsent, immer dabei, wie jetzt auch Sarah Delbritz, die allerdings da einen Fehlpass spielt. Deswegen haben die Niederländerinnen über Daniel van de Dong nochmal die Chance, aber das an Ann-Kathrin Berger aus dem Tor heraus. Jetzt gibt es nochmal Elfmeter. Oh nein. Oh, 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 oh.
Hätte ich auch gedacht.
Na, da ist sie rausgekommen, wie Andreas Thiel, der ehemalige Handballnationaltorhüter, in seinen besten Zeiten die Grätsche gemacht hat. Ah, da ist sie drüber. Boah. Gut, hier gibt es kein VAR. Diskussion beendet. Gibt keinen Elfmeter. Es ist auch ein Heimspiel der deutschen Mannschaft. Da gibt es keine Pfiffe. Wenn das Ganze in Amsterdam wäre, dann hätte es hier ein ganz schönes Pfeifkonzert gegeben. Jetzt nochmal die Möglichkeit für die Niederländerinnen. Da wischt der Ball über die Stirn der Stürmerin, die da schön eingesetzt wurde. Und Linda Dahlmann liegt da jetzt am Boden. Jetzt würden wir ehrlich gesagt gerne mal eine Zeitlupe von dieser Rettungsaktion von Ann-Kathrin Berger sehen. Ob das nicht möglicherweise doch ein Elfmeter war, aber sei es drum. Aua! Ah, oh, da ist Linda Dahlmann aber ganz schön weggeknickt und deswegen ist jetzt hier das Spiel erstmal unterbrochen. Jetzt haben wir die Szene nochmal gesehen.
Die spielen wir.
Ja, aber es sah schon ziemlich Harakiri aus, ne?
Definitiv. Also, das war schon ein Einsatz von der deutschen Schlussfrau von Ann-Kathrin Berger mit allerhöchstem Risiko, die da natürlich keinen Ball an sich vorbeigehen lassen wollte. Da kam sie mit sehr viel Schmackes aus ihrem Kasten raus, nach rechts draußen aus ihrer Perspektive und ging dort nach unten, spielte auch den Ball, aber räumte dann auch ihre Gegenspielerin ab. So. Ann-Kathrin Berger war kurze Zeit verletzt, dann war Linda Dahlmann kurze Zeit verletzt, steht jetzt wieder, musste natürlich aufgrund der Behandlung einmal vom Platz gehen, steht aber wieder und kann dann hoffentlich auch gleich jetzt hier die letzten Sekunden mitmachen. Wir sind schon 30 Sekunden über die angezeigte 4-minütige Nachspielzeit, aber wir hatten ja nun 2 Verletzungen in dieser Nachspielzeit noch, deswegen wird es sicherlich noch ein bisschen was obendrauf geben.
Weiter Schlag jetzt von Ann-Kathrin Berger in die Hälfte der Niederländerinnen. Spitze kann da klären für Oranje, das Ganze in Himmelblau spielt. Der Ball nach vorne gespielt, aber Ann-Kathrin Hendrich hat da jetzt erst einmal geklärt. Dann die Möglichkeit nochmal für Sjoke Nüsken an den Ball zu kommen. Die verstreicht aber deswegen die Niederländerinnen über die rechte Seite in den Angriff hinein. Das ist alles zu langsam, das ist mit kein Esprit, das ist überhaupt nicht durchdacht. Die deutsche Defensive kann sich da schon längst wieder formieren und wir haben jetzt schon über 70 Sekunden mehr auf der Nachspielzeituhr als angezeigt, aber eben 2 Verletzungsunterbrechungen noch. Deswegen nochmal die Chance für für die Niederländerinnen, aus der Distanz zu schießen. Aber da haben sie aufgepasst. Und jetzt ist Schluss. Aufstehen, jubeln, klatschen. Hurra, hurra, hurra. Die deutsche Mannschaft hat ein tolles Länderspiel gezeigt in Bremen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer gutieren das. Auch die junge Dame vor uns, die sich ein selbstgemaltes Schiff in Deutschlandfahnen auf den Kopf gesetzt hat. Und jetzt sich gerade zu uns umdreht, als ob sie einen Knopf im Ohr hat und das gerade gehört hat, was wir über sie gesagt haben. Das war ein tolles Länderspiel. Es war eine sehr, sehr gute Leistung der deutschen Mannschaft, die Geschmack macht auf das, was heute in 5 Wochen beginnt, nämlich die Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Die deutsche Mannschaft hat mit diesem Erfolg das Nations League Final Four im November, Dezember erreicht. Am Dienstag geht es in Wien noch einmal gegen Österreich. Jetzt wird aber der 4:0-Erfolg gegen die Niederlande bejubelt.
Vielen Dank, Martina Krief und Henrik Lückhoff, und Glückwunsch der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. 4:0 Erfolg gegen die Niederlande im vorletzten Gruppenspiel der Nations League. Damit das Halbfinale. Martina Knief hat es gesagt, erreicht. Und das ist kein Final Four, sondern Halbfinale und Finale werden nicht in Abstand weniger Tage ausgetragen. Und natürlich auch ein guter Test für die Europameisterschaft, die in 5 Wochen in der Schweiz beginnt. Morgen das Champions League Finale 2025 der Männer in München, Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain. Interessante Angelegenheit, Anton Kästner.
Inter Mailand hat gute Erinnerungen an die Allianz Arena. Erst im April haben die Italiener hier das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1 gegen Bayern gewonnen und so den Grundstein fürs Weiterkommen gelegt. Im Finale gegen Paris Saint-Germain hat Inter jetzt ein klares Ziel, es besser zu machen als vor 2 Jahren, als das Team auch schon im Finale stand und das dann aber knapp gegen Manchester City verlor. Auch damals schon hieß der Trainer Simone Inzaghi. In 3 Jahren 2-mal im Finale, das ist, glaube ich, das erste Mal in Inters Geschichte. Nur einmal stand ein Trainer 2-mal im Finale. Aber um wirklich in die Geschichte einzugehen, müssen wir am Samstag gewinnen. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel für Inter. Erst vor einer Woche hat das Team die italienische Meisterschaft nur um einen Punkt verpasst. Ein Sieg gegen Paris würde dafür mehr als entschädigen. Und die Erfahrung in der Liga kann Inter auch helfen, sagt Stürmer Marcus Thuram. Du darfst dich, wenn das Spiel losgeht, nicht mehr ärgern über das Spiel gegen Lazio, die verlorene Meisterschaft. Wir müssen befreit aufspielen. Aber schon auch im Kopf haben, was wir zuletzt gut gemacht haben und was nicht. Das hilft schon. Nicht nur das Team ist heiß aufs Finale. Bis zu 40.000 Inter-Fans wollen, laut italienischen Medienberichten, nach München kommen. Mit oder ohne Ticket. Wer kein Ticket hat, wird das Spiel wahrscheinlich beim Public Viewing im Olympiapark schauen. Oder irgendwo in der Stadt, zum Beispiel in der Nähe vom Odeonsplatz. Dort ist tagsüber der offizielle Fan-Meeting-Point für Inter-Fans. Und auch in Mailand selber wird natürlich einiges geboten sein. So wird es unter anderem Public Viewing im Mailänder Stadion San Siro geben. Für die Inter-Fans, die nicht nach München fahren.
21 Uhr in München, Inter Mailand, Champions League Finale gegen Paris Saint-Germain. Und es gibt eine interessante Statistik. 4-mal hat ein Cup-Finale der Landesmeister oder Champions League in München stattgefunden, im Olympiastadion oder in der neuen Arena. Und bei allen 4-malen hat jeweils der Club gewonnen und triumphiert, der zuvor noch nie eine Champions League oder einen Landesmeisterpokal gewonnen hätte. Und das, sollte das sich morgen fortsetzen, würde für Paris Saint-Germain sprechen. Soweit die Statistik. Es gibt noch eine Meldung vom Fußball. Nach den massiven Vorwürfen Bielefelder Fans über chaotische Verhältnisse beim Einlass zum DFB-Pokalfinale am letzten Samstag im Berliner Olympiastadion gegen Stuttgart hat die Berliner Senatsverwaltung eine Aufarbeitung angekündigt. Die Verantwortung sieht die Behörde aber zunächst beim Deutschen Fußballbund. Defizite müssten zwischen der Olympiastadion Berlin GmbH und dem DFB ausgewertet werden. Tausende Fans hätten dicht gedrängt stundenlang vor den Toren auf den Einlass gewartet, ohne der Situation entkommen zu können. Eine Panik sei nur mit Glück vermieden worden, kritisieren die Fans von Arminia Bielefeld und auch der Verein. Mehr dazu zu diesem Thema lesen Sie auf sportschau.de. Ja, das war's für den heutigen Abend. Das war Sportschau Live, der ARD Sportabend aus Berlin. Im Studio verabschiedet sich Lars Becker. Hier übernehmen jetzt die Kollegen und Kolleginnen vom NDR in Hamburg mit der ARD Infonacht. Tschüss, bis demnächst. Ein schönes und ein sonniges Wochenende.
Sportschau Live, der ARD Sportabend. We'll be right back.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Michael Hafke. Die Regierung von US-Präsident Trump darf hunderttausende Migranten aus Lateinamerika abschieben. Das hat der oberste Gerichtshof entschieden. Aus Washington Ralf Borchardt.
Betroffen sind rund 500.000 Einwanderer aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba. Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte diesen Menschen aus humanitären Gründen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in den USA gewährt. Trump hat es per Dekret gleich nach Amtsantritt aufgehoben. Ein Bundesgericht mit Sitz in Boston hatte Trump widersprochen. Der Supreme Court hat nun als höchste Instanz geurteilt, Trump hat das Recht, den Einwanderern den Aufenthaltsstatus zu entziehen. Damit droht den betroffenen Migranten die Abschiebung.
Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Beratertätigkeit für die US-Regierung offiziell beendet. US-Präsident Trump sagte bei der Verabschiedung im Weißen Haus, Musk habe Milliarden Dollar für den Staat eingespart und kolossale Veränderungen angestoßen. Musk war als besonderer Regierungsangestellter 130 Tage lang tätig und leitete in dieser Zeit ein Gremium, das nach eigenen Angaben Sparmaßnahmen in Milliarden Dollar Höhe eingespart haben will. Kritiker gehen von einem deutlich geringeren Betrag aus. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat die Errichtung eines jüdisch-israelischen Staates im besetzten Westjordanland angekündigt. Katz äußerte sich bei einem Besuch im Norden des Palästinensergebietes entsprechend. Aus der Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Die Ankündigung sei eine Antwort auf terroristische Organisationen, die versuchten, der israelischen Kontrolle über dieses Land zu schaden. Außerdem handele es sich um eine klare Botschaft an Frankreichs Präsident Macron und seine Partner. Macron hatte zuvor bei einer internationalen Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung die Schaffung eines palästinensischen Staates als moralische Pflicht und politische Notwendigkeit bezeichnet. Erst gestern hatte die israelische Regierung angekündigt, im Westjordanland 22 neue Siedlungen bauen zu wollen, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist.
Außenminister Wadefuhl setzt im Ukraine-Krieg auf eine Verhandlungslösung. Der CDU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, eine komplette Niederlage Russlands im Sinne einer Kapitulation sei nicht zu erwarten gewesen. Aus seiner Sicht sei deshalb klar, dass der Krieg höchstwahrscheinlich mit einer Verhandlungslösung ende. Die jüngsten direkten Gespräche zwischen beiden Staaten haben jedoch keine Annäherung gebracht. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Im Norden und über der Mitte gibt's etwas Regen. Im Süden ist es oft klar und trocken bei minimal 18 bis 11 Grad. Am Tage dann ganz im Süden meist sonnig, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter und abseits der Küste 22 bis 32 Grad. Am Sonntag wechselhaft 18 bis 28. Am Sonntag oft Montag oft sonnig, regional Schauer und Gewitter 16 bis 24 Grad. Es ist 22.33 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit 5 Meldungen für Sie. Die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt, die Umleitung über die U19. A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück, dort ist der Hahnenkammtunnel gesperrt. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen Ost und Essen Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und letzte Meldung, die A559 Bonn Richtung Köln-Gremberg ist zwischen Flughafen und Kreuz Köln-Gremberg nach einem Unfall gesperrt. Kommen Sie auf jeden Fall gut an.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt jetzt, wie immer vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info. Mein Name ist Carsten Fick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir blicken heute zunächst in die Schweiz, ins dortige Lötschental im Wallis. Vorgestern am Mittwoch, da ereignete sich dort eine verheerende, eine gewaltige Naturkatastrophe. Ein massiver Felssturz am kleinen Nesthorn, der brachte rund 9 Millionen Tonnen Gestein und Eis ins Rutschen und begrub das Dorf Platten unter sich. Die Bewohner des Dorfes, die waren allerdings in Sicherheit. Die gigantischen Geröllmassen verstopfen jetzt allerdings das Bett eines Flusses dort und deshalb hatte sich eben auch ein Stausee gebildet, der überzulaufen drohte und dadurch wiederum wären weitere Gemeinden in Gefahr. Thomas Wagner aus der Schweiz zum aktuellen Stand.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. Zwei Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den isischen Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über zwei umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Soweit Thomas Wagner, Korrespondent in der Schweiz über den Bergsturz im Lötschental.
Wirtschaft.
Bürokratieabbau, ja, das wollen alle. Und so hat die Ampelkoalition im vergangenen Jahr zum Beispiel Aufbewahrungsfristen verkürzt. Banken müssen Steuerbelege seitdem nur noch 8 Jahre lang aufbewahren. Das ist gut gemeint, aber mit womöglich fatalen Folgen. Wenn die ersten Belege nämlich demnächst geschreddert werden, kann womöglich Steuerbetrug in Milliardenhöhe nicht mehr verfolgt werden. Philipp Eckstein aus Berlin mit der ganzen Geschichte. Und dabei geht es auch und besonders um die sogenannte Cum-Cum-Affäre.
Für Anne Brohr-Hilker ist klar, es muss jetzt schnell gehen.
Uns rennt tatsächlich die Zeit davon.
Seit Monaten fordert die Vorständin des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende die Politik auf, tätig zu werden.
Die Aufklärung ist ja noch ganz am Anfang. Und wenn jetzt die Unterlagen vernichtet werden dürfen, dann sehen wir das Geld wahrscheinlich nie wieder.
Anne Brohr-Hilker hat vor ihrer Zeit bei der NGO Finanzwende jahrelang als Staatsanwältin zu illegalen Cum-Ex-Steuergeschäften ermittelt und zu sogenannten Cum-Cum-Deals. Cum-Cum wird häufig als großer Bruder von Cum-Ex bezeichnet. Auch dabei geht es um Aktiendeals rund um den Dividendenstichtag mit dem Ziel unrechtmäßiger Steuererstattungen. Es gibt Schätzungen, dass der Schaden für den deutschen Staat, die Bürgerinnen und Bürger knapp 30 Milliarden Euro betragen könnte.
Und bisher konnte da nur ein winziger Bruchteil zurückgefordert werden.
Die Sorge von Brohr-Hilker aber auch von der Opposition im Bundestag. In den Unterlagen vieler Banken könnten noch viele unentdeckte Fälle schlummern. Doch genau diese Unterlagen könnten bald, ganz legal und schneller als bislang, Schritt für Schritt vernichtet werden. Grund dafür: Im September 2024 hat die damalige Ampelkoalition ein Gesetz zum Bürokratieabbau verabschiedet. Darin die Regelung, Steuer- und Buchungsbelege müssen grundsätzlich nur noch 8 statt 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Für Finanzinstitute gilt diese neue Regel ab dem 1. Januar 2026. Das heißt, ab Januar können sie Belege für die Jahre 2016 und 2017 schreddern.
Und ohne diese Dokumente sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen werden erschwert, aber vor allen Dingen Rückforderungen eigentlich unmöglich gemacht.
Rief der linken Politiker Christian Görke vor 2 Wochen dem neuen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Parlament entgegen. Der erwiderte:
Ich habe verfolgt natürlich, was es auch für öffentliche Forderungen in den letzten Tagen gegeben hat.
Die Hinweise, so der SPD-Politiker Klingbeil.
Die nehme ich sehr ernst. Ich lasse mir das jetzt im Ministerium aufbereiten und es wird dann Entscheidung geben.
Vergangene Woche setzten die Grünen das Thema erneut auf die Tagesordnung. Sie hatten die Fristverkürzung im vergangenen Jahr zwar noch mit verabschiedet, doch jetzt fordern sie per Antrag im Bundestag, die Fristen für Finanzinstitute wieder zu verlängern.
Es ist eine minimale Gesetzesänderung.
Die würde niemandem wehtun, sagt die Grünen-Politikerin Katharina Beck.
Denn ehrlicherweise, so aufwendig ist das für große Finanzinstitutionen nicht, die Daten, die meist digital sind, sowieso noch ein bisschen weiter aufzubewahren.
Bei der Debatte waren sich alle Parteien einig, Cum-Cum muss weiter aufgeklärt werden. Nur ob die verkürzten Aufbewahrungsfristen tatsächlich dafür ein Problem sind, CDU, CSU und SPD äußerten sich skeptisch. Und auch das Finanzministerium sieht auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios keinen akuten Handlungsbedarf bezüglich der Aufbewahrungsfristen. Dort verweist man darauf, dass gegen Cum-Cum-Gestaltungen bereits umfassende gesetzliche Maßnahmen ergriffen wurden.
Philipp Eckstein berichtete aus Berlin. In Hamburg stellten heute die Finalisten von Jugend forscht ihre Ideen vor. 167 stehen diesmal im Bundesfinale mit mehr als 100 wissenschaftlichen Projekten. Wer in den verschiedenen Kategorien das Rennen macht, das entscheidet sich dann bei der Preisverleihung am Sonntag, bei der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dabei ist. Unser Reporter Jens Büchsenmann hat bei den letzten Vorbereitungen vor der Jurypräsentation schon mal zugesehen.
Die Idee ist einleuchtend, aber auch regelrecht verwegen.
Wir haben eine essbare Batterie gebaut, die später irgendwann mal in der Medizintechnik eingesetzt werden soll, um invasive Diagnoseverfahren wie zum Beispiel Darmspiegelung etwas angenehmer für den Patienten zu machen.
Verpackt ist dieser Medizintorpedo in einer Art Wursthaut als Membran. Auch die anderen Bestandteile der Batterie sind lebensmittelrechtlich zugelassen. Die 17-jährige Elisabeth Fischermann hat diese essbare Batterie zusammen mit ihrem Klassenkameraden Tom Kressbach entwickelt. Medizinforschung scheint etliche der rund 180 Wettstreiter anzutreiben. Zwei erst 15-jährige Schüler in Bremen haben ein Miniaturtauchboot entwickelt, das mit einem Antrieb schwimmt, den Jonas Bunkowski und Peer Gabrecht einzelligen Lebewesen abgeguckt haben, Flagellen oder Geißeln. Die beiden Bremer Jungforscher haben für ihren Prototyp diese winzigen Schwimmflossen erst entwickeln müssen.
Wir haben das dann selber aus einer größeren Gummimatte herausgeschnitten.
Das Ganze ist sehr biologisch geprägt, da es eben eigentlich ein schwanzartiger Vorsatz ist, der von Bakterien zur Fortbewegung genutzt wird. Aber wir nutzen ihn so bionisch-technisch, um ihn eben auch effizient für von Menschen gebaute Maschinen einzusetzen.
Technische Fantasie, von der andere nur träumen können. Das Interesse an unserer Umwelt, an ihrer und unserer Zukunft kennt keine Grenzen. Louis Schwarzlose vom Hamburger Heilwig-Gymnasium zeigt mir eine Kunststofftrommel, etwa so groß wie eine Salatschleuder, die er im eigenen 3D-Drucker hergestellt hat. Sie soll für den Strom sorgen, der seine autonome Forschungsboje antreibt. Diese schwimmt in Seen und Flüssen und misst zum Beispiel den Befall mit schädlichen Blaualgen. Autonom mit GPS-Sender und einem Anker, den sie nach Datenlage fallen lassen oder einholen kann für Messungen.
Sie kann zum Beispiel sagen, okay, hier ist die Algenkonzentration höher als da und dann kann sie direkt zum Algenherd sozusagen fahren. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, genau da setzt man jetzt ein Mittel gegen Blaualgen ein und dadurch könnten viel, viel gezielter solche Schadstoffe bekämpft werden. Und wenn Abwasserleitungen, wenn die brechen oder sowas und das ins Wasser gelangt bei Flüssen, kann da direkt die Quelle verfolgt werden und es kommt zum Beispiel nicht zu Fischsterben oder sowas so schnell.
Der Jungforscher wirkt regelrecht beseelt von seiner aufwendigen und bis ins Detail durchdachten Technik. Mit Stromgewinnung aus Wind, Sonne und Wellen und einem eingebauten Einplatinenrechner, der über WLAN und Internet den Zugriff erlaubt. Oder Dominik Meyer, erst 16 Jahre alt. Auch er mit diesem Forschergen geboren, das ihn vom oberbayerischen Olching bis auf die Nordseeinsel Helgoland getrieben hat, wo er inmitten von Möwen, Lummen und Basstölpelkolonien seltene Singvögel beobachtet, die hier eigentlich nicht Station machen. Wissenschaftler nennen sie Irrgäste.
In der einen Woche
konnte ich 5 verschiedene Arten an Irrgästen beobachten. Und zwar eine Kurzzehenlerche aus dem Südosten Europas und ein Goldhähnchenlaubsänger und noch aus dem Osten Sibiriens viele Gelbbraunlaubsänger. Das ist so der häufigste Irrgast auf Helgoland.
Das sind nur ein paar von fast 200 Teilnehmern, allesamt Ausnahmetalente, denen man eine glänzende Zukunft prophezeien darf, als Anerkennung für so viel Neugier, Leidenschaft und Beharrlichkeit.
Jens Büchsenmann berichtete vom Finale vom Bundeswettbewerb Jugend forscht in Hamburg. Und diesen Beitrag hat auch Olaf Köller gehört. Er ist Bildungsforscher am Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Und meine Kollegin Liane Kossmann hat ihn gefragt, wir haben von Ausnahmetalenten gehört, braucht es die, um die Masse Schülerinnen und Schüler dann besser zu machen?
Ja, also wir brauchen beides. Wir brauchen die Förderung unserer Spitzentalente. Das sind ja beispielsweise Wettbewerbe wie Jugend forscht oder auch die Science-Olympiaden ganz wichtig. Wir benötigen natürlich aber auch den Breitensport. Das heißt, auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt brauchen wir natürlich auch möglichst viele junge Menschen, die sich für die MINT-Fächer interessieren, die wir fördern und die dann auch mit entsprechenden erworbenen Kompetenzen in die Ausbildung bzw. ins Studium gehen.
Und inwiefern helfen dann auch solche Wettbewerbe wie Jugend forscht, um eben Schüler, junge Leute für die sogenannten MINT-Fächer und entsprechende Berufe zu begeistern?
Ja, was die jungen Menschen in solchen Programmen wie Jugend forscht, in solchen Wettbewerben auch einfach lernen, beziehungsweise wessen sie dort begegnen, sind naturwissenschaftliche Inhalte, naturwissenschaftliche Aktivitäten, die sie so in der Schule nicht kennenlernen. Das ist ja der Pfiff auch solcher Wettbewerbe wie Jugend forscht. Sie machen selbstständig Experimente, sie machen selbstständig Projekte, sie lernen Dinge kennen, die sie im regulären Unterricht, naturwissenschaftlichen Unterricht, sei es am Gymnasium, aber auch im Nicht-Gymnasium, typischerweise gar nicht erleben.
Dass Schülerinnen und Schüler nach wie vor Nachholbedarf im MINT-Bereich haben, das ist ja lange bekannt, das zeigen auch immer wieder Studien. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass es Schulen nach wie vor so wenig gelingt, die Leistungen zu verbessern und eben auch mehr Begeisterung für diese Fächer und entsprechende Berufe zu wecken?
Also erst einmal ist richtig, dass wir in den letzten 10 Jahren beobachten, dass die naturwissenschaftlichen Leistungen doch deutlich zurückgehen. Das hat viele Gründe. Wir behandeln natürlich Fächer wie die Physik, wie auch die Chemie, wie auch die Informatik sehr stiefmütterlich. Die Biologie dominiert sehr stark, gerade auch den Unterricht in der Mittelstufe, also in den Klassenstufen 5 bis 10. Die anderen Fächer kommen zu kurz, insbesondere auch die Chemie. Man muss auch sagen, dass der naturwissenschaftliche Unterricht in den Schulen oft etwas hinterherhinkt hinter den modernen Naturwissenschaften, also dort auch noch Stoff teilweise behandelt wird, der nicht anschlussfähig ist an das, was wir jetzt erleben. Dennoch müssen wir auch konstatieren, dass wenn die Jugendlichen erst einmal die Schule verlassen haben, ihr Interesse für MINT-Fächer eigentlich relativ groß ist. Wir sehen ja doch eine große Begeisterung für MINT-Ausbildungsberufe und auch für MINT-Studiengänge.
Wenn man ja auch Schülerinnen und Schüler fragt, also die werden ja auch immer mal nach ihrer Meinung gefragt, dann sagen die ja auch, dass sie eigentlich diese Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, das gefällt ihnen eigentlich ganz gut. Und vor allem dann, wenn er praxisnah und entdeckend ist, der Unterricht. Und stattdessen, sagen sie aber, kommt bestimmen eben oft noch Zeit- und Leistungsdruck, das Lernklima. Wie lässt sich das denn ändern?
Es spielt eine große Rolle natürlich die Lehrerinnen und Lehrerfortbildung, Fort- und Weiterbildung. Das zweite Problem ist, dass wir natürlich insbesondere im nicht-gymnasialen Bereich auch viele Lehrkräfte haben, die fachfremd unterrichten, die natürlich auch gerade mit solchen modernen Methoden wie dem Forschen, Entdeckenden Lernen gar nicht vertraut sind. Also hier ist es sicherlich eine große Frage, wie wir weiter professionalisieren, aber auch, wie wir Schulen ermuntern, dass sie beispielsweise mit Betrieben, mit Schülerlaboren stärker in Kontakt kommen. Denn eines wissen wir auch, die Verzahnung von schulischem Lernen und außerschulischem Lernen fördert in der Regel auch die Interessen der jungen Menschen, der Schülerinnen und Schüler.
Sie haben ja gerade gesagt, das Interesse ist eigentlich da, auch für MINT-Berufe. Aber erst vergangene Woche haben Arbeitgeberverbände eine Studie veröffentlicht, wonach trotz Konjunkturflaute mehr als 160.000 Jobs eben in sogenannten MINT-Berufen nicht besetzt werden können. Hat das am Ende eben auch seine Wurzeln im Unterricht?
Also was wir fairerweise sagen müssen, die MINT-Ausbildungsberufe sind sehr, sehr beliebt bei den jungen Leuten. Also 35% der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge sind typischerweise MINT-Berufe. Wenn wir bei den dualen Ausbildungen schauen, 4 der Top 10 sind MINT-Berufe, gewerblich-technische Berufe ganz oben, immer noch der Kfz-Mechatroniker. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir eben einen immensen Fachkräftebedarf haben, den wir mit den Jugendlichen, die wir im Moment haben in Deutschland. Das hat auch was mit den Kohortenstärken. Wir haben relativ kleine Geburtskohorten, die im Moment in Ausbildung gehen. Also wir haben einen zu großen Markt an Arbeitsplätzen und eine relativ geringe Nachfrage. Ein zweites großes Problem, und daran müssen wir wirklich arbeiten, ist, dass wir zu viele Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen haben, die unqualifiziert sind, also deren Kompetenzen gerade auch in den Naturwissenschaften nicht ausreichen, sodass sie dann auch keine Chancen haben, einen dualen MINT-Ausbildungsplatz zu erhalten. Daran müssen wir wirklich arbeiten.
Sagt Olaf Köller, er ist Bildungsforscher am Kieler Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik und an diesem Wochenende also das Bundesfinale von Jugendforsch. 22.50 Uhr, 10 vor 11.
Die ARD Infonacht.
Heute erneut eine wichtige, für viele Menschen auch eine dramatische Entscheidung in den USA. Der Supreme Court, die oberste juristische Instanz dort, hat den Weg zu massenhaften Abschiebungen freigemacht. Der Gerichtshof erlaubt es, US-Präsident Donald Trump nämlich das humanitäre Aufenthaltsrecht für viele Menschen zu beenden. Also Abschiebungen im großen Stil, so wie von Trump kurz nach der Wahl angekündigt und per Dekret vollzogen. Solche Abschiebungen sind jetzt möglich. Samuel Jakisch in Washington. Wie viele Menschen in den USA sind denn da konkret betroffen und wer ist betroffen?
In diesem Verfahren ging es um insgesamt 532.000 Menschen. Die sind aus vier bestimmten Ländern in die USA gekommen, und zwar aus Kuba, aus Haiti, Nicaragua und Venezuela. Das ist eine 500.000 Menschen, nicht besonders viel im Vergleich zu den ja mindestens 12 Millionen, die bereits in den USA ohne gültigen Aufenthaltsstatus leben. Diese Menschen sind meist schon sehr lange hier, haben Jobs, zahlen Steuern, haben Kinder bekommen, die eine US-Staatsbürgerschaft haben, und die sind ohnehin bereits permanent von Abschiebung bedroht. Diese jetzt zusätzliche 500.000 Menschen, die ist hingegen erst seit kurzem da aus eben diesen vier Ländern in die USA gekommen.
Wie war denn deren Status, der Aufenthaltsstatus bislang, und wer hat das ursprünglich so entschieden?
Diese Menschen hatten bisher ein humanitäres Aufenthaltsrecht, also der Staat weiß, dass sie zwar illegal ins Land gekommen sind, aber er schützt sie trotzdem vor einer Abschiebung, weil die Zustände in ihren Herkunftsländern sehr gravierend waren. Humanitäre Krisen, politische Instabilität oder auch eine zusammengebrochene Wirtschaft. Das ist eine Praxis, die hat Joe Biden eingeführt, also die Vorgängerregierung, also eine Art Aufenthaltsrecht auf Bewährung. Damit wollte er vor allem die Zahl der illegalen Grenzübertritte an der mexikanischen Grenze absenken, indem er diesen legalen Weg schafft. Und die Republikanische Partei unter Donald Trump, die hat dagegen sehr heftig Wahlkampf gemacht.
Donald Trump hatte dieses Aufenthaltsrecht ja gleich nach seiner Wahl per Dekret aufgehoben. Dem widersprach dann ein Bundesgericht, und nun die höchste juristische Instanz, der Supreme Court, der gibt Trump sozusagen wieder Recht. Mit welcher Begründung?
Es kommt ein bisschen auf die Details an in diesem Verfahren. Der Supreme Court hat heute nicht in der Sache zum Aufenthaltsrecht entschieden, sondern erstmal über das Verfahren. Also die Regierung Trump hat das Recht, das exekutive Recht, dieses Gesetz ihres Vorgängers rückgängig zu machen und den Schutz dieser Menschen aufzuheben. Und zwar noch während in der Sache parallel Berufungsverfahren laufen in den unteren Instanzen. In denen geht es dann um die inhaltliche Bewertung, also ob es rechtmäßig ist, also ob es der Verfassung entspricht der USA, diese Menschen abzuschieben angesichts der katastrophalen Situation in ihren Heimatländern, und zwar ohne die Einzelfallprüfung für jeden einzelnen Menschen, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Das war die Begründung heute.
Welche Rolle spielt es da, dass der Supreme Court mehrheitlich republikanisch besetzt ist?
Das spielt eine ganz zentrale Rolle. Der Supreme Court ist ein sehr politischer Gerichtshof, die Richter von der Regierung auf Lebenszeit ernannt. Und jetzt gerade gibt es eine konservative Mehrheit, die hat in den letzten Jahren mehrere solcher Urteile gefällt. Also Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt für Minderheiten, für MigrantInnen, für unabhängige Behörden ohne Kontrolle aus dem Regierungsapparat. Und auch viele Urteile, die eben dem Präsidenten eine uneingeschränkte Befugnis erteilen, über den Regierungsapparat so zu bestimmen, ohne dass der Kongress zum Beispiel etwas mitzureden hat. Und dazu, in diese Kategorie, gehört auch das Urteil heute. Und deshalb ist das ein großer Erfolg für Donald Trump und für seine Befugnisse.
Welche Möglichkeiten haben die Betroffenen jetzt noch?
Die größte Hoffnung für diese Menschen sind jetzt die Entscheidungen der Berufungsgerichte. Also eigentlich ist die Rechtslage ja klar, keine Abschiebung ohne richterliche Anhörung, und zwar im Einzelfall. Und dieses Verfahren auch zu bekommen, dafür ist juristische Unterstützung sehr entscheidend. Die haben viele nicht. Manche können sie durch wohltätige Organisationen bekommen, aber viele trauen sich auch nicht mal, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und deshalb ist ihre Lage ziemlich prekär, weil die Behörden in den USA in letzter Zeit sehr häufig sehr schnell abgeschoben haben, ohne ein Gerichtsverfahren abzuwarten, einfach um Fakten zu schaffen.
Ein Erfolg für Donald Trump, sagten Sie eben. Welche Reaktionen gibt es außerdem von Regierungsseite, vielleicht auch von den Demokraten, vielleicht auch von anderen Organisationen?
Na, die ersten Reaktionen kamen erstmal aus dem Gerichtshof selbst, nämlich von den unterlegenen Richterinnen am selben Gerichtshof, also Ketanji Brown Jackson oder auch Sonia Sotomayor. Das sind liberale gesinnte Richterinnen, ernannt aus einer demokratischen Präsidentschaftszeit, und die schreiben, dass dieses Urteil ein unnötiges menschliches Leid verursacht habe. Das Gericht habe einen Fehler gemacht und einen irreparablen Schaden angerichtet. Viele Beobachter, auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen sehen jetzt vor allem die Gefahr, dass ähnliche Programme in den USA für Geflüchtete aus anderen Krisenländern in Gefahr sein könnte, zum Beispiel aus der Ukraine oder aus Afghanistan, dass diese Menschen dann ebenfalls in den USA nicht mehr sicher sind vor Abschiebungen.
Soweit Samuel Jakisch aus Washington über den Supreme Court, der heute den Weg freigemacht hat für massenhafte Abschiebungen. Betroffen sind rund 530.000 Menschen, die nun eine Abschiebung befürchten müssen. 22.55 Uhr.
Kultur.
Der Bluessänger mit dem Künstlernamen Taj Mahal und sein Bruder im Geiste Cap Mo sind seit vielen Jahren feste Größen in der Szene. 2017 arbeiteten die beiden das erste Mal zusammen, und jetzt ist mit Room on a Porch ein neues Album von Taj Mahal und Cap Mo erschienen. Uli Kniep stellt es vor und es klingt so.
It's better than ever. It's a dream come true, and ever we're together. My life with you is better than ever. It's true.
Henry St. Clair Fredericks, besser bekannt als Taj Mahal, wurde gerade 83 Jahre alt, ist aber noch immer live auf Bühnen und im Studio aktiv. Nun hat er mit dem erst 72-jährigen Kevin Roosevelt Moore alias Cap Mo ein zweites gemeinsames Album aufgenommen, das eine Vielzahl an Einflüssen hörbar macht. Afro-karibische Klänge mischen sie mit traditionellem Blues, auch Folk- und Country-Musik spielen hinein, instrumentiert mit akustischen Saiteninstrumenten, aber auch mit Orgel und Vibraphon.
My darling, my dear, my angel, my hope, my heart, my time.
Aufgenommen in Nashville, Tennessee, vermitteln die 10 Titel ein entspanntes Gefühl, wie man es wohl im ländlichen Amerika empfindet, wenn man fernab von der Hektik einer Großstadt von seiner Veranda aus den Sonnenuntergang beobachtet.
She keeps me moving. She keeps me moving. Yeah.
Ukulele, Mandoline und Violine prägen den Sound, und die Stimmen von Cap Mo und Taj Mahal, verkürzt zu Taj Mo, harmonieren ganz vorzüglich. Auch in dem eher nachdenklichen Standard Nobody Knows You When You're Down and Out, in dem es um falsche Freunde geht.
Nobody knows you.
Nobody knows you.
No, they don't. When you're down and out.
Der Jazz hat dir den Verstand wiedergegeben, Reggae den Körper. Du magst Rock und Roll, und der Blues gibt dir die Seele, heißt es in Blues'll Give You Back Your Soul. Taj Mo beschwören nicht nur in diesem Titel die Kraft und Wirkung der Musik, wie die beiden sie spielen.
They say jazz, give you back your mind. Reggae, give you back your body.
Bereits
Preis für ihre erste Zusammenarbeit erhielten Taj Mahal und Cap Mo 2018 eine Grammy-Auszeichnung als bestes zeitgenössisches Blues-Album. Und das neue Werk mit sogenannter amerikanischer Roots-Music steht dem Debüt qualitativ in nichts nach. Room on the Porch klingt dabei zeitlos und keineswegs angestaubt. Zu gerne würde man dabei sein, wenn die beiden diese Musik vorerst leider nur in Amerika live präsentieren. Come on up, there's room
on the porch for everyone. Uli Kniep über das Album Room on the Porch von Taj Mahal und Cap Mo. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Tim Korge. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern darf demnach beendet werden. Aus Washington, Ralf Borchert.
Betroffen sind rund 500.000 Einwanderer aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba. Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte diesen Menschen aus humanitären Gründen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in den USA gewährt. Trump hat es per Dekret gleich nach Amtsantritt aufgehoben. Der Supreme Court hat nun als höchste Instanz geurteilt, Trump hat das Recht, den Einwanderern den Aufenthaltsstatus zu entziehen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj lässt weiter offen, ob sein Land an neuen Friedensverhandlungen mit Russland in Istanbul teilnimmt. Selenskyj hat am Abend mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Bedingungen für eine neue Verhandlungsrunde gesprochen und bekräftigte anschließend auf X, eine Waffenruhe sei für eine Bewegung in Richtung Frieden notwendig. Moskau hat für Montag in Istanbul eine zweite Verhandlungsrunde über ein Kriegsende angesetzt. Bei den ersten Verhandlungen im Mai konnten sich beide Seiten nur auf einen Gefangenenaustausch einigen. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai bei 2,1% geblieben. Laut Statistischem Bundesamt ist Energie deutlich billiger geworden wegen fallender Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel oder auch Restaurantbesuche. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist heute überraschend zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt worden. Bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße hat sich Putz von der Tunneldecke gelöst, wie BVG-Chef Falk in der RBB24 Abendschau mitteilte.
Also ich glaube, gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz müssen vorerst doch keine weiteren Ortschaften geräumt werden. Nach Angaben der Behörden ist das Risiko einer Flutwelle gesunken. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg bei Blatten aufgestaut hat, fließt langsam ab.